Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus durchwanderte lehrend Stadt für Stadt und Dorf für Dorf und war auf der Wanderschaft nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, gibt es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Kämpft darum, durch die enge Pforte einzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden danach trachten einzugehen und werden es nicht vermögen. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Pforte geschlossen hat und ihr draußen stehend anfangt, an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, öffne uns, da wird er euch als Antwort sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unseren Plätzen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sprechen und sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Steht ab von mir, all ihr Täter des Unrechts. Da wird Heulen sein und Zähne knirschen, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Gottesreich sehen werdet, euch aber draußen, ausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und Westen und Norden und Süden und zu Tische liegen im Gottesreich. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden, und sind Erste, die Letzte sein werden. Evangelium Jesu Christi. Versagt euch die Stimme. Susanne, ich schwöre dir, ich habe jetzt die Texte nicht extra ausgesucht, um dich zu ärgern. Die sind heute in der Leseordnung vorgegeben. Aber ich empfinde das als ein gewisses Glück, weil es mir Gelegenheit gibt, dazu ein paar Sachen zu sagen. Also das eine ist, in einem apokalyptischen Verständnis, Geschichtsverständnis, wie vielleicht der Frager hier es hat, ja, da ist dieses Gerettetwerden eine Angelegenheit des jüngsten Gerichts, auf das hin dann der Gott einen neuen gerechten Äon heraufführt, weil mit der jetzigen Welt nichts mehr zu machen ist. Das wäre uns vor ein paar Jahren noch, hätte man da mit der Aussage gar nichts anfangen können, aber inzwischen denkt man, Als Christ fängt das ewige Leben, gleich das glückselige Leben, jetzt an. Es geht um unser Leben jetzt und um die Glückseligkeit jetzt, von der wir hoffen, dass sie ihre Vollendung nach einem Gnadengericht Gottes nach unserem Tod findet. Und es gibt da keine Zahlenangabe, die würde bei der Antwort auch nichts nützen. Die würde nur dazu verführen, dass man anfängt, seine Chancen zu kalkulieren und sozusagen seinen Einsatz zu optimieren und zu denken, naja, ich glaube, die Hälfte reicht auch, kommt ja die Hälfte durch, dann wird es für mich schon auch reichen. Genau damit würde man die Glückseligkeit verfehlen. Denn die Antwort lautet: Kämpft darum, durch die enge Pforte einzugehen. Ja, das ist übrigens nicht eine Antwort, die es im Christentum allein gibt. Es war eine meiner eindrücklichsten Erfahrungen in Asien, in Indien, das Engagement der Leute oder einiger Leute für ihre Religion zu erleben. Also ich habe ja unter anderem zweimal Retreat gemacht bei Buddhisten, eine Vipassana-Retreat. Die beginnt mit 6 Stunden täglich Sitzen und dazwischen 6 Stunden Gehmeditation. Das steigerte sich dann bis zum Ende der Zeit der 40 Tage auf 12 Stunden Sitzen. Das war nicht immer angenehm, ihr könnt es euch vielleicht vorstellen. Im Islam, oder jetzt vor allem bei den Sufis, da geht es um das immerwährende Gottgedenken, den Dhikr. Das kann man sich vielleicht erst als so eine Art Jesusgebet in Islamisch vorstellen, also die schönsten Namen Allahs, der Gütige, der Barmherzige, der Freundliche, der Rechtleidende und. Und dieser Dhikr soll den Menschen so ergreifen, dass er schließlich aus dem Herzen kommt und am Ende irgendwie gar nicht mehr vollzogen werden muss, weil der Mensch völlig da drin lebt. Und auch in der Bhagavad Gita, die mehrere Wege kennt, geht es darum, um das ständige Bemühen, Krishna liebend zu verehren. Um keinem anderen geltende Hingabe. Wer um meinetwillen, sagt Krishna, tätig ist, mich als Höchsten achtet, mich liebt und frei von Anhaften ist, wer frei von Feindseligkeit gegenüber allen Wesen ist, der gelangt zu mir. Dann gibt es noch den Weg des Karma-Yoga, den wir hier auch üben, des Handelns, des Tun, dessen, was zu tun ist, also der Pflichterfüllung, der täglichen Pflichten und auch der besonderen Pflichten, ohne anzuhaften. Also ohne sozusagen etwas zu tun, um dann doch für sich selber noch was daraus zu ziehen, also Profit zu ziehen in Geld oder in Anerkennung oder in Beifall oder so, ja, sondern es geht um die reine Pflichterfüllung. Und da wird dann auch davon gesprochen, ein Nichthasser aller Wesen zu sein, freundlich und mitleidig, gleichmütig, selbstlos und so weiter. Also Gerechtigkeit ist da nicht so ganz billig. Und in der Bergpredigt, oder wenn hier von Gerechtigkeit ist, dann ist wohl auch an die Bergpredigt zu denken mit der Feindesliebe, zum Beispiel der Versöhnung und so weiter. Also dieser Kampf hat bestimmt auch so eine Willensseite und eine Disziplinseite. Ich glaube aber, dass das noch nicht die Spitze ist. Ein Hinweis auf die Spitze gibt hier eine Bemerkung zu denen, die halt vor ihm, nicht mal mit ihm, aber im selben Raum gegessen und getrunken haben und ihn haben reden hören auf den Plätzen, aber die nie gekämpft haben, die werden interessanterweise als Täter des Unrechts beurteilt. Dabei steht ja hier gar nichts, dass sie da irgendwie besondere Bösewichte gewesen wären. Es werden Menschen gewesen sein wie ihr und ich. Und dennoch schneiden sie hier als Täter des Unrechts ab. Und das korrespondiert zur Lesung, wo es dann heißt von der Züchtigung: Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Schmerz. Das stimmt. Später aber schenkt sie denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht den Frieden und die Gerechtigkeit. Also die Gerechtigkeit wird hier als eine Frucht des Hindurchgehens durch die Leiden, die das Leben bringt, angesehen. Also wenn hier von Züchtigung die Rede ist, dann darf man sich nicht einen Gott vorstellen, der jetzt da oben schon mal den Gürtel abschnallt und zum Schlag ausholt und guckt, wie er uns jetzt wieder, sondern es geht um das Leiden, um die Enttäuschungen, um die Unbill, das Unangenehme, das uns im Leben begegnet, das in jedem Leben vorkommt. Und das wird hier im Hebräerbrief als Züchtigung von Gott verstanden, dass damals die Söhne geprügelt wurden. Das war wohl eine Selbstverständlichkeit, um eher zu helfen, dieses Leiden, dieses alltägliche Leiden und auch das besondere Leiden im Leben irgendwie annehmen zu können. Das ist der Punkt, um den es geht. Das Annehmen können des Unangenehmen, des Leidens, das das Leben bringt, des Daseinlassens, des Dahindurchgehens, statt es wegzuschieben, zu vermeiden, kleine Weltreise stattdessen, Ablenkung, vergiss es, vergnüg dich. Nee, sondern mit den Reißzwecken des Lebens zu leben. Da geht es eigentlich weniger um hier, um Verkrampfung und Muskeln anspannen. Das hat auch den Teil von Disziplin durchaus. Aber es geht vielmehr um ein Lassen. Der christliche Kampf ist vor allem einer ums Lassen, ums Dasein lassen. Wieso? Was geschieht da? Ich glaube, dass es um Freiheit geht. Um die Freiheit, das Gute zu tun. Ich bin da irgendwie ganz auf der Seite vom heiligen Paulus, der irgendwo schreibt, das ist doch wirklich zum Verrücktwerden oder zum Haare ausraufen oder so ähnlich. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will. Es geht um unsere mangelnde Freiheit. Wir haben eine gebundene Freiheit, eine gefesselte Freiheit. Ich entsinne mich an eine Phase aus meinen großen Exerzitien in den USA. Die Exerzitien vor meinem Indienaufenthalt. Und ich war der Meinung, es wäre irgendwie günstig, eine Kompassuhr zu besitzen. Also es ist eine Uhr, da kann man auf den Knopf drücken und dann kommt da ein Kompass und man sieht, wo Norden und so weiter ist. Weil ich ein bisschen im Himalaya wandern wollte, braucht man eine Kompassuhr. Plötzlich, ich konnte an nichts mehr anderes denken, ich muss diese Kompassuhr haben. Also mein Horizont wurde so weit wie eine Walnuss, na, so weit wie eine Kompassuhr. Und es endete damit, dass ich konnte mich davon nicht befreien, dass ich eines Abends in ein Auto gesprungen bin, 30 Meilen zur nächsten Mall gefahren, in ein Sportgeschäft, um eine Kompassuhr zu erwerben. Hatten sie nicht. Bin ich die 30 Meilen wieder zurückgefahren, habe mir noch eine Flasche Wein gekauft, um mit dem Misstrost fertig zu werden. Das ist jetzt ein vielleicht lustiges Beispiel, vielleicht kennt ihr ähnliche aus eurem Leben auch, aber die werden ja sozusagen in anderen Kontexten viel schlimmer, ja. Also zu meinen, ich muss jetzt unbedingt das haben. Die und die Position, das und das Einkommen, keine Ahnung. Dadurch verliere ich alles andere aus dem Blick. Wenn es dann heißt, ja, du sollst jetzt mal deinen kranken Vater, das ist überhaupt nicht dran zu denken, denn ich muss ja jetzt unbedingt noch das machen damit. Das ist genau das Problem. Ich finde, dass der Buddhismus das hervorragend beschreibt, wenn er als die drei Geistesfesseln Gier, Hass und Ignoranz darstellt. Also was unsere Freiheit fesselt, ist die Gier. Ich muss unbedingt, ohne das kann ich nicht leben. Ohne Grönland gesehen zu haben, kann ich nicht ins Grab sinken. Oder der Hass, das ist nicht nur der Hass auf die Feinde, das ist natürlich auch eine Selbstverständlichkeit. Einer tut mir Unrecht und die selbstverständliche Reaktion ist, dass ich denke, so ein Schwein, so ein, den könnte ich doch grad und mir überlege, wie ich die Rache am besten nehme. Das läuft sozusagen ohne mein Zutun. Und genauso läuft, wenn ich hier sitze und es fängt an, weh zu tun, da kann ich überhaupt nicht nachdenken, sofort unternehme ich was, um das loszuwerden. Das ist der Hass, das Wegkriegen. Und die Ignoranz ist, die Schotten dicht zu machen. Ich lasse bestimmte Sachen gar nicht an mich ran. Das wähle ich nicht. Da habe ich erstmal überhaupt keine Wahlmöglichkeit. Ich weiß noch, auf irgendeiner Demo in Berlin, ich war mal als Arbeiterfrater in Berlin eingesetzt, zu Zeiten der Hausbesetzer, da hat dann die Polizei geräumt und wir hatten noch gesagt, wenn das geschieht, dann packen wir uns an den Händen und rennen in eine Seitenstraße. Ich bin vor lauter Panik in die Fänge der Polizei gerannt. Da konnte ich überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen. Es geht um diese Unfreiheit, die uns bindet und verhindert, das Gute zu tun. Und wie geschieht im Durchleben des Leidens die Lösung dieser Fesseln? Es fielen schon mal die Worte Deidentifizierung, Entkoppelung. Ich mache einfach die Erfahrung, ich erleide die Erfahrung, ich kann leben, ohne dass ich dies und dies habe. Es gab mal, ich nehme an, dass er nicht mehr lebt, jetzt komme ich auf den Namen nicht, einen Gestaltpsychologen, der war Sportler, Olympiateilnehmer, und hat Kinderlähmung bekommen in den USA in den 20er Jahren. Und dann war es natürlich aus. Und der hat gelernt, dass das Entscheidende das Annehmen dieser Krankheit ist. Dann kann man wieder leben. Dann fesselt die nimmer. Was Ähnliches schreibt ein Palliativmediziner. Das Entscheidende ist nicht, dass alle Glieder sich bewegen und so und das Hirn richtig tickt, sondern das Entscheidende im Leben ist, dass man so wie man ist, dass man das annehmen kann. Und das bedeutet erstmal durch das Leiden hindurchgehen, um davon frei zu werden und von den Fesseln, die einen binden und in denen man meint, es muss unbedingt so sein, nur dann kann ich leben. Davon befreit zu werden, davon befreit zu werden. Ich glaube, dass das irgendwie der Glückseligkeit ziemlich nahe kommt. Also in einer Gelassenheit und liebevoll das nehmen zu können, was das Leben bringt.